Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Fehler sind Helfer. Du musst nur an dich glauben. Statt "Ich kann das nicht", solltest du sagen "Ich kann das noch nicht". Solche Sätze hört man inzwischen überall im Bildungsbereich, in Fortbildungen, Schulentwicklungsprozessen, Leitbildern und pädagogischen Konzepten und natürlich in hunderten LinkedIn-Posts von selbsternannten Motivationsexpertinnen und Experten. Dahinter steckt die Vorstellung, es gäbe eine relativ einfache Lösung für Motivation, Lernprobleme und vor allem den Umgang mit Misserfolg. Schülerinnen und Schüler brauchen einfach die richtige Haltung zum Lernen. Das richtige Mindset. Aber wie interpretieren Menschen Erfolge und Misserfolge? Warum geben manche nach Rückmeldungen auf und andere machen weiter? Weshalb kommt die identische Rückmeldung bei zwei Schülerinnen und Schülern völlig unterschiedlich an? Ach ja, und was passiert eigentlich, wenn aus einer differenzierten psychologischen Theorie ein pädagogisches Buzzword wird?
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um das Paper Implicit Theories and Their Role in Judgments and Reactions, A World from Two Perspectives. Von Carol Dweck, Chi-Yu Chiu und Ying-Yi Hong, erschienen im Jahr 1995 in der Fachzeitschrift Psychological Inquiry. Wie Sie vielleicht wissen, ist Carol Dweck sozusagen die Begründerin des Konstruktes Growth Mindset. Mit ihrem Namen ist dieser Begriff untrennbar verbunden und darum soll es heute gehen. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, ist eine Sache wichtig. Der Begriff Growth Mindset kommt in diesem Paper noch gar nicht vor. Er ist im Kern eine populärwissenschaftliche Weiterentwicklung der Theorie, die in der Studie, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, eingeführt wird. Die Autorinnen und der Autor arbeiten noch nicht mit dem Mindset-Begriff, sondern mit sogenannten impliziten Theorien. Damit sind grundlegende Annahmen gemeint, die Menschen darüber haben, ob Merkmale wie Intelligenz, Persönlichkeit oder moralisches Urteilsvermögen eher stabil und unveränderlich sind oder ob sie sich entwickeln können. Die Autorinnen und der Autor unterscheiden dabei zwischen zwei grundlegenden Perspektiven, einer sogenannten Entity-Theorie, bei der Eigenschaften als relativ stabil betrachtet werden, und einer Incremental-Theorie, bei der Eigenschaften als veränderbar verstanden werden. Diese Unterscheidung bildet die theoretische Grundlage dessen, was später unter den Begriffen Fixed Mindset und Growth Mindset bekannt geworden ist.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Die Studie ist für Lehrerinnen und Lehrer vor allem deswegen interessant, weil sie Prozesse beschreibt, die im Unterricht ohnehin ständig stattfinden. Auch dann, wenn man den Begriff Mindset nicht verwendet. Lehrkräfte geben Rückmeldungen, sie bewerten Leistungen, sie interpretieren Verhalten von Schülerinnen und Schülern und sie erleben, wie unterschiedlich auf Erfolg und Misserfolg reagiert wird. Die Arbeit von Dweck, Chi und Hong liefert dafür ein theoretisches Modell. Sie beschreibt, dass unterschiedliche Annahmen darüber, wie stabil oder veränderbar Eigenschaften sind, damit zusammenhängen, wie Leistungen erklärt werden und wie auf Schwierigkeiten reagiert wird. Die Studie ist also weniger deshalb interessant, weil sie ein bestimmtes Konzept vorgeben würde, das im Unterricht umgesetzt werden soll, sondern weil sie ein Modell bereitstellt, mit dem sich typische Beobachtungen im Unterricht systematisch einordnen lassen.
Was wurde genau erforscht?
Die vorliegende Untersuchung basiert auf der zentralen Fragestellung, inwiefern individuelle Unterschiede in impliziten Theorien über die Veränderbarkeit persönlicher Eigenschaften, also stabilitätsorientiert versus veränderungsorientiert, systematisch mit Unterschieden in verschiedenen Bereichen korrelieren. Zu diesen Bereichen zählen erstens Attributionen von Leistungsergebnissen, Zweitens, emotionale und verhaltensmäßige Reaktionen auf Misserfolg. Sowie drittens, motivationale Präferenzen und soziale Urteile. Einfacher gesagt, untersucht die Studie, ob Menschen sich darin unterscheiden, wie veränderbar sie persönliche Eigenschaften einschätzen und wie sich diese Sichtweise darauf auswirkt, wie sie Erfolge und Misserfolge erklären, wie sie auf Rückschläge reagieren, was sie motiviert und wie sie andere Menschen beurteilen. Ergänzend wurde noch geprüft, ob diese impliziten Theorien unterschiedliche Bewältigungsmuster, also hilflos versus bewältigungsorientiert, vorhersagen können und ob sich entsprechende Unterschiede auch in der Wahrnehmung und Bewertung anderer Personen zeigen. Analysiert wurden die Daten mit Hilfe verschiedener statistischer Verfahren, mit denen sich prüfen lässt, ob sich Menschen mit unterschiedlichen Mindsets systematisch darin unterscheiden, wie sie Erfolg, Misserfolg und Herausforderungen bewerten und wie sie darauf reagieren.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die vorliegenden Befunde zeigen konsistent, dass sich Personen systematisch darin unterscheiden, wie sie Leistungsergebnisse, insbesondere Misserfolg, erklären und wie sie darauf reagieren. Diese Unterschiede lassen sich auf zwei grundlegende implizite Überzeugungen über die Veränderbarkeit persönlicher Eigenschaften zurückführen: eine stabilitätsorientierte Sichtweise, die Entity-Theorie, und eine veränderungsorientierte Sichtweise, die Incremental-Theorie. Erstens zeigen die Daten, dass Personen mit stabilitätsorientierter Sichtweise negative Ergebnisse signifikant häufiger auf stabile globale Ursachen wie ihre eigenen Fähigkeiten zurückführen. Sie berichten nach Misserfolgen vermehrt globale Selbstbewertungen, sowas wie "Ich bin nicht intelligent". Während Personen mit veränderungsorientierter Sichtweise dieselben Situationen eher auf spezifische veränderbare Faktoren wie Anstrengung oder Strategien zurückführen. Diese unterschiedlichen Attributionsmuster treten trotz vergleichbarer objektiver Leistung vor dem Misserfolg auf, was darauf hinweist, dass sie nicht auf tatsächliche Fähigkeitsunterschiede zurückzuführen sind. Zweitens zeigen sich deutliche Unterschiede in den emotionalen und verhaltensmäßigen Reaktionen auf Misserfolg. Personen mit stabilitätsorientierter Sichtweise weisen signifikant häufiger ein sogenanntes hilfloses Reaktionsmuster auf, das durch negative Affekte, geringere Persistenz und Leistungsabfall gekennzeichnet ist. Demgegenüber reagieren Personen mit veränderungsorientierter Sichtweise häufiger mit einem bewältigungsorientierten Muster, das sich in erhöhter Anstrengung, Strategiewechsel und anhaltendem Engagement äußert. Längsschnittdaten zeigen zudem, dass diese Unterschiede prädiktiv für spätere Leistungsentwicklungen sind. Drittens spiegeln sich diese Differenzen auch in motivationalen Präferenzen wider. Personen mit stabilitätsorientierter Sichtweise wählen signifikant häufiger Aufgaben, die ihre Kompetenz bestätigen, sogenannte Performanzziele, während Personen mit veränderungsorientierter Sichtweise eher Lerngelegenheiten bevorzugen, selbst wenn diese mit einem erhöhten Risiko des Scheiterns verbunden sind. Viertens zeigen sich ähnliche Muster in der sozialen Wahrnehmung. Personen mit stabilitätsorientierter Sichtweise ziehen häufiger globale Schlüsse über andere auf Basis weniger Verhaltenshinweise und erwarten eine hohe zeitliche und situationsübergreifende Konsistenz dieser Eigenschaften. Demgegenüber fokussieren Personen mit veränderungsorientierter Sichtweise stärker auf situative und psychologische Vermittlungsprozesse und vermeiden weitreichende Generalisierungen. Unterm Strich zeigen die Studien, entscheidend ist nicht nur, was Menschen erleben, sondern auch, was sie über sich selbst glauben. Wer davon ausgeht, dass Fähigkeiten veränderbar sind, geht mit Rückschlägen oft ganz anders um, als jemand, der Eigenschaften eher als festgelegt betrachtet.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Ein zentraler Punkt der Studie ist zunächst, dass Menschen und eben auch Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen sehr unterschiedlich interpretieren. Wer eher stabilitätsorientiert denkt, versteht Kritik eher als Hinweis auf mangelnde Fähigkeit im Sinne von "ich kann das nicht", während veränderungsorientierte Lernende eher Strategien oder Vorhergehensweisen hinterfragen. Feedback und Leistungsbewertungen wirken daher nie neutral, sondern werden immer durch bestehende Überzeugungen gefiltert. Und auf sowas kann man natürlich achten. Wie reagiere ich eigentlich auf Fehler? Welche Rückmeldungen gebe ich Schülerinnen und Schülern? Spreche ich eher über Fähigkeiten, also darüber, ob jemand gut oder schlecht in etwas ist, oder eher über Strategien, Vorgehensweisen oder Lernprozesse? Bekommen Schülerinnen und Schüler im Unterricht überhaupt die Möglichkeit zu erleben, dass sie durch Übung, andere Herangehensweisen oder Unterstützung besser werden können? Und werden Lernfortschritte sichtbar gemacht? Oder steht vor allem das Ergebnis im Vordergrund? Weniger entscheidend sind einzelne Botschaften im Sinne von du musst nur an dich glauben oder Fehler sind Helfer, als vielmehr Lernumgebungen, in denen Schülerinnen und Schüler tatsächlich erfahren, dass sich Kompetenz durch Strategien, Übungen und Auseinandersetzungen verändern kann. Lehrkräfte können daher weniger ein Growth Mindset vermitteln, als Bedingungen für ein Growth Mindset begünstigen. Eigentlich muss man aber sogar noch einen Schritt zurücktreten. Aussagen wie wir brauchen ein Growth Mindset können leicht so verstanden werden, als wäre es die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, bei Schülerinnen und Schülern gezielt ein bestimmtes Mindset herzustellen. Genau das legt die Studie allerdings gerade nicht nahe. Dweck, Chi und Hong beschreiben implizite Theorien vielmehr als relativ stabile psychologische Deutungsmuster, nicht als etwas, das sich durch einzelne Methoden oder motivierende Botschaften einfach erzeugen lässt. Trotzdem wird Growth Mindset im pädagogischen Diskurs häufig genauso behandelt. Wie ein Unterrichtsprinzip oder eine Haltung, die man nur richtig vermitteln müsse. Dadurch wird aus einem komplexen psychologischen Konstrukt schnell ein pädagogisches Schlagwort, das zwar anschlussfähig klingt, aber oft unklar lässt, was damit eigentlich konkret gemeint ist und wie daraus tatsächliches pädagogisches Handeln folgen soll. Dabei wird übrigens auch oft übersehen, wie vorsichtig die ursprüngliche Forschung selbst mit dem Konzept umgeht. Das Konzept wird in der Forschung selbst keineswegs als simpel verstanden. Umso auffälliger ist es, wie selbstverständlich heute über Mindset gesprochen wird. Wie über etwas, das sich schnell erkennen und diagnostizieren oder sogar herstellen ließe. Aussagen wie wir brauchen ein Growth Mindset bleiben jedoch vage, solange unklar bleibt, was genau damit gemeint ist, wie stabil solche Überzeugungen sind und unter welchen Bedingungen sie sich verändern. Am Ende bleibt dann häufig nur eine sehr triviale Botschaft übrig. Schülerinnen und Schüler sollten eben anders über Lernen denken. Was natürlich nicht falsch ist, aber halt auch keine konkrete pädagogische Strategie. Eine konkrete Strategie, die man ableiten könnte, wäre die, sich schlicht die Frage zu stellen, ob Schülerinnen und Schüler im Unterricht die Erfahrung machen, dass sie durch Übung, veränderte Vorgehensweisen oder zusätzliche Unterstützung tatsächlich besser werden können. Und bei Aussagen wie wir brauchen ein Growth Mindset wird noch etwas übersehen, nämlich dass die Theorie von Dweck, Kolleginnen und Kollegen, gerade keine einfache Gegenüberstellung von guten und schlechten Denken formuliert. Das Paper behandelt das Fixed Mindset keineswegs einfach als falsche oder defizitäre Sichtweise. Die Forscherinnen und Forscher betonen ausdrücklich, dass keines der beiden Mindsets einfach richtig oder überlegen sei. Die Entity-Theorie, also die Annahme relativ stabiler Eigenschaften, erzeugt aus ihrer Sicht eine einfachere, stabilere und besser vorhersagbare soziale Realität. Und gerade im sozialen Alltag kann das durchaus funktional sein. Menschen treffen schnelle Urteile, erwarten Konsistenz im Verhalten anderer und orientieren sich an relativ stabilen Eigenschaften. Das Problem beginnt aus Sicht der Forschung also nicht dort, wo Menschen überhaupt stabile Eigenschaften annehmen, sondern dort, wo solche Zuschreibungen zu global, vorschnell und unveränderlich werden. Auch das steht im deutlichen Gegensatz zur populären Darstellung, in der ein Growth Mindset als moralisch oder pädagogisch überlegen erscheint. Und noch an einer Stelle greifen die Slogans zu kurz. Implizite Theorien werden bei Dweck-Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich als domänenspezifisch verstanden. Sie gehen also gerade nicht davon aus, dass Menschen generell ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset besitzen. Unterschiedliche Überzeugungen können vielmehr nebeneinander bestehen und eine Person kann etwa Intelligenz als weitgehend festgelegt ansehen, gleichzeitig aber glauben, dass sich soziale Fähigkeiten sehr gut verändern lassen. Diese Differenzierung geht im populären Sprachgebrauch häufig verloren. Und daraus ergeben sich natürlich Konsequenzen für pädagogische Herangehensweisen. Wenn implizite Theorien domänenspezifisch sind, können Förderansätze nicht einfach allgemein auf ein Growth Mindset abzielen. Stattdessen müsste genauer berücksichtigt werden, auf welche Bereiche sich bestimmte Überzeugungen beziehen, zum Beispiel auf mathematische, sprachliche oder soziale Kompetenzen. Förderung wäre dann weniger allgemeine Haltungsschulung als vielmehr die gezielte Arbeit an ganz bereichsspezifischen Lernerfahrungen und Überzeugungen. Nicht zuletzt gibt es neben einer oft unkritischen Buzzwordisierung des Konzepts, etwa in pädagogischen Ratgeberbüchlein oder typischen Motivationsposts auf LinkedIn à la die Growth Mindset Revolution oder mehr Growth Mindset, mehr innere Größe, auch Kritik. Kritik, die dieses Konstrukt mit einem allgemeinen Wachstumsimperativ oder ständiger Leistungsoptimierung verwechselt. Paradoxerweise liegt dieser Kritik damit oft dasselbe Missverständnis zugrunde wie der naiven Pädagogisierung des Konzepts. In beiden Fällen wird ein komplexes, deskriptives psychologisches Modell über implizite Annahmen und Deutungsmuster mit einem normativ-pädagogischen Leitbild verwechselt. Denn die psychologische Theorie beschreibt zunächst lediglich unterschiedliche Annahmen darüber, ob, wann und warum menschliche Eigenschaften eher stabil oder veränderbar wahrgenommen werden. Sie enthält keinen Imperativ. Twek, Chi und Hong untersuchen Unterschiede, wie Menschen denken, urteilen und auf Misserfolge reagieren. Sie zeigen etwas. Sie fordern nichts. Carol Dweck selbst hat in späteren Texten übrigens mehrfach darauf hingewiesen, dass viele populäre Anwendungen des Konzepts einem False Growth Mindset folgen. Gemeint ist damit die Vorstellung, man könne einfach sagen, ich habe jetzt ein Growth Mindset. Ironischerweise wird das Konzept dann selbst wie eine feste Eigenschaft behandelt und damit letztlich zu einem Fixed Mindset.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Ich möchte Sie noch auf zwei zentrale Arbeiten zu diesem Thema hinweisen, die sich insbesondere mit der Förderbarkeit beschäftigen. Gregory Siss, Kolleginnen und Kollegen, haben in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2018 die Effekte von Growth-Mindset-Interventionen auf schulische Leistungen untersucht. Das Ergebnis fällt vergleichsweise nüchtern aus. Die Effekte sind im Durchschnitt sehr klein und zeigen sich vor allem bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern. Insgesamt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Growth-Mindset-Interventionen nur einen begrenzten Einfluss auf schulische Leistungen haben. Eine neuere Meta-Analyse von McNamara und Burgoyne aus dem Jahr 2023 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch hier zeigen sich nur sehr geringe Effekte auf die schulische Leistung, und die Autoren weisen darauf hin, dass ein Teil der berichteten Effekte durch methodische Probleme erklärbar sein könnte. Sie empfehlen daher, die praktische Bedeutung von Growth-Mindset-Interventionen vorsichtig zu bewerten. Es ergibt sich damit ein relativ konsistentes Bild. Growth-Mindset ist ein interessantes theoretisches Konstrukt, aber die gezielte Förderung dieses Konstrukts führt, zumindest nach dem aktuellen Stand der Forschung, nur zu sehr kleinen Effekten auf schulische Leistungen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Carol Dweck, Chiyu Chiu und Yingyi Hong haben mit ihrer Arbeit keine einfache pädagogische Methode entwickelt, sondern ein differenziertes psychologisches Modell darüber beschrieben, wie Menschen Eigenschaften, Misserfolge und andere Personen interpretieren. Ihre Theorie liefert keine schnellen Lösungen und keine Motivationsparolen, sondern ein theoretisches Werkzeug, um Prozesse zu verstehen, die im Unterricht ständig stattfinden. Und genau deshalb handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Bis zum nächsten Mal